Deutschlandfunk, Interview.
Der Kanzler findet also, dass das eine, Zitat, sehr gute Entscheidung sei. Wir fragen jetzt Wilfried Jilg, ob er das auch so sieht. Er ist Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Jilge.
Guten Tag, Frau Zerback.
Mehr Waffen, also mehr Sicherheit dadurch. Gibt es hinreichende Belege dafür, dass diese Gleichung auch in diesem Fall funktioniert?
Also wir müssen uns ganz im Klaren darüber sein, dass Putin derzeit einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. In diesem Angriffskrieg setzt er Mittelstreckenraketen gegen zivile Ziele ein, wie zum Beispiel gegen das Kinderkrankenhaus. Putin hat mehrfach gedroht, auch solche Raketensysteme, die er ja vor dem Krieg und schon bereits aufsteigend vor der Annexion der Krim massiv aufgerüstet hat, ohne übrigens, dass es eine westliche Antwort gegeben hätte. Er hat deutlich gemacht, dass er diese auch gegen Ziele in Deutschland einsetzen könnte. Und bei all dem, was Putin zurzeit macht, das ist ja schon mehr als ein Schattenkrieg gegen den Westen mit Sabotagemaßnahmen, hybriden Attacken, Cyberattacken. Jetzt auch das, was wir wissen schon über den möglicherweise geplanten Anschlag gegen den Rüstungsmanager Pappberger, können wir einfach nicht mehr ignorieren, dass wir einer massiven Bedrohung ausgesetzt sind. Und ich habe das eben ganz bewusst gesagt mit der Benutzung von Mittelstreckenraketen gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine. Es geht bei diesem Schritt der Bundesregierung mit der USA vereinbart, nichts um nichts anderes als um den Schutz der Zivilbevölkerung.
Und gleichzeitig ist die Reaktion Russlands natürlich die vorhersehbare Drohung, mit der man an dieser Stelle immer rechnen muss. Da heißt es, man arbeite schon an einer militärischen Antwort. Wie ernst nehmen Sie das denn? Also steigt dadurch nun tatsächlich das Risiko, dass sich dieser Krieg gegen die Ukraine ausweitet, oder im Gegenteil verhindert man das eben, wie der Kanzler sagt?
Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass Putin rote Linien ja permanent überschreitet. Ich möchte daran erinnern, dass Putin die Krim massiv aufgerüstet hat, um die NATO aus dem Schwarzen Meer rauszuhalten. Er hat bereits vor dem Angriffskrieg die Schwarzmeerflotte mit nuklear bestückbaren Mittelstreckenraketen aufgerüstet. Das wendete sich gegen uns. Und es ist ja nicht so gewesen, dass die ausgebliebene Antwort der NATO dazu geführt hätte, dass Putin beruhigt worden wäre. Nein, er hat erst recht, weil er gesehen hat, er hat volle Handlungsfreiheit, diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Und deswegen ist es natürlich klar, dass die Russen jetzt nervös werden. Sie merken, dass die NATO eben nicht auseinanderfällt. Das macht sie nervös, deswegen auch diese scharfen Reaktionen. Aber das darf uns nicht davon abhalten, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Und wir sollten nicht immer auf Putin wie das Kaninchen auf die Schlange gucken, sondern schlicht und ergreifend nüchtern sehen, was wir für unsere eigene Verteidigung brauchen. Und da hinken wir hinterher. Dieser Beschluss sozusagen der Nachrüstung, der ja auch sehr mäßig und gemäßigt ausfällt. Also es ist ja in keiner Weise ein NATO-Doppelbeschluss, wie wir das in den 80er Jahren hatten, wo es übrigens um nuklearfähige, nuklear bestückte Mittelstreckenraketen ging, fällt ja sehr besonnen aus und er ist längst überfällig. Wenn man jetzt noch nicht verstanden hat, dass Putin erst recht dann voranschreitet, wenn er weiß, er muss keinen Widerstand fürchten, dann ist auch nur noch schwer zu helfen. Denn so viele Lehrstücke, wie wir jetzt bekommen haben, da müssen wir natürlich die Schlussfolgerung ziehen.
Gleichzeitig ist es ja schon unüblich, dass so eine weitreichende Entscheidung da auf einem NATO-Gipfel verkündet wird. Der Kanzler sagt jetzt, die Entscheidung sei sehr lange vorbereitet gewesen. Das haben aber wohl nur Eingeweihte mitbekommen. Hätten er und die Bundesregierung das besser in die deutsche Öffentlichkeit kommunizieren müssen?
Nein, das sind ja auch schwierige Abstimmungsprobleme. Da muss man ja erstmal mit den USA reden, weil die deutsche Seite oder die europäischen Vertreter oder wir hier in Deutschland haben ja diese Fähigkeiten nicht. Also müssen sie es erstmal vorbereiten. Und es meines Erachtens macht es schon Sinn, im Hintergrund eine solch weitreichende Entscheidung vorzubereiten. Noch sind ja auch die Waffen nicht da. Man muss ja dafür auch noch Infrastruktur bereitstellen. Also da muss auch noch viel vorbereitet werden. Und insofern ja, kann man jetzt sagen, er hätte das früher sagen können oder ankündigen können. Allerdings möchte ich noch einmal betonen, dass wir es hier noch einmal nicht mit einer revolutionären Entscheidung zu tun haben, sondern mit einem Nachholen breit offener Fähigkeitslücken, die sich übrigens in die defensive Strategie einfügen, auch des Bundeskanzlers, einen Abwehrschirm aufzubauen. Nur wissen wir ja, dass ein Abwehrschirm alleine bei einem Einsatz des Gegners von massivem Raketenbeschuss möglicherweise nicht ausreicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man abschreckende Fähigkeiten entwickelt, damit die andere Seite erst gar nicht auf die dumme Idee kommt, so etwas gegen Infrastruktur oder Zivilbevölkerung oder andere Strukturen im Hinterland des eigenen Landes einzusetzen.
Ja, also, aber Herr Jäger, nur ganz kurz, da will ich reinhaken, weil Sie gerade die Strategie des Kanzlers ansprechen, da eher defensiv zu agieren. Der Kanzler hat auch monatelang mehrfach Nein gesagt zum Taurus, dann ein Marschflugkörper, der etwa 500 Kilometer weit fliegt. Und jetzt hat er eine Absichtserklärung mit unterzeichnet, dass eben Deutschland und weitere NATO-Partner da Waffensysteme entwickeln wollen, die sogar noch weitreichender sind. Wie schätzen Sie das denn sicherheitspolitisch ein?
Also man muss, glaube ich, zwei Dinge trennen. Das einerseits ist die Unterstützung der Ukraine, wo ich es übrigens bedauere, dass wir den Taurus noch nicht liefern. Und das andere ist aber die Verteidigung von NATO-Gebiet. Das ist nicht unbedingt im Widerspruch zu dem, was der Kanzler auch vorher gesagt hat. Ich glaube, dass man einfach sehen muss, dass Russland einen Vorsprung erarbeitet hat, dass man deswegen auch nicht von einer Eskalation reden kann, sondern hier wird nur nachvollzogen, was unserer Sicherheit unbedingt dient im Zeichen höchster Bedrohung. Und deswegen, das eine ist die Verantwortung für das NATO-Gebiet, das andere ist die Frage, wie weit und wie man qualitativ die Ukraine unterstützt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube aber, dass es auch der Ukraine hilft, wenn sie im Rücken einen Partner hat, von dem Putin weiß, dieser Partner ist stark und geeint. Insofern ist dieses Zeichen auch ein positives Zeichen für Kiew.
Und wie schätzen Sie vor diesem Hintergrund das Gespräch des US-Verteidigungsministers mit dem russischen Verteidigungsminister ein? Just in dieser Zuspitzung, da sagen die USA ja, wir wollen das Risiko einer Eskalation verhindern. Wie werten Sie das? Ist es Zufall, dass das Gespräch genau jetzt stattfindet?
Also noch einmal, ich sehe in diesem Beschluss, eine Fähigkeitslücke zu schließen, die unserer unmittelbaren Sicherheit dient, überhaupt keine Zuspitzung. Und ich sehe es auch als sinnvoll an, dass sich selbst in diesen Zeiten, wo wir es mit einem mafiotischen Staat, der einen regellosen Krieg führt, zu tun haben, dass sich die verantwortlichen Verteidigungspolitiker möglicherweise, dass sie in Kontakt bleiben, damit man eben auch möglicherweise in Zukunft Missverständnisse vermeiden kann. Das ist die Doppelstrategie von beiden. Einerseits die Ukraine in gewissem Rahmen nachhaltig zu unterstützen und andererseits es zu keiner Eskalation kommen zu lassen. Mhm. Auch da sehe ich keinen fundamentalen Widerspruch.
So sagt es Wilfried Jilge. Herr Jilge, Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ciao.